Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Heute möchten wir Ihnen gerne einen Vortrag dokumentieren, den Norbert Nikolaus in den Corona-Zeiten über Zoom gehalten hat. Das Thema lautet Erwachen. Er hat diesen Vortrag mit einigen Fotos untermalt, die wir natürlich im Hörfunk nicht zeigen können. Daher ist nur ein wenig Ihre Fantasie gefragt und vielleicht können Sie dann sich bei dem einen oder anderen ein Bild davon machen, was Norbert hier beschreibt. Zu Beginn dieser Sendung lassen wir ihn einmal noch selbst zu Wort kommen und ansonsten legen wir, wie immer, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba diese Sendung in Demut und Liebe zu Füßen.
Dieser Vortrag, Ihr Leben ist eigentlich für Bad Neuenahr gedacht gewesen, aber das ist ja nun nicht möglich. Und darin möchte ich einen rationalen Zugang zu etwas, was irrational ist, bringen. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte, beziehungsweise das Verständnis dafür muss erst im Laufe des Vortrags entstehen. Dann werde ich zunächst auf die christliche Perspektive des Themas eingehen. Der Hauptteil sind eigentlich die Erfahrungen von 5 sogenannten modernen Mystikern, die zu Worte kommen, beziehungsweise deren Gedanken mit Swamis Aussagen in Zusammenhang gebracht werden. Ihr wisst ja, Swami hat immer wieder vom Erwachen gesprochen und letztendlich das Erwachen als das Ziel des menschlichen Lebens dargestellt. Und um das zu erreichen, hat er uns mit den menschlichen Werten beschäftigt, mit der Begrenzung der Wünsche oder mit verschiedenen Seva-Aufgaben. So viel als Vorspann von meiner Seite. Sai Ram. Herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Wir sind jetzt hier zusammen und in der Minute, die jetzt ist und die du gleich nachher vergisst, geht ein Kamel auf allen Vieren im gelben Wüstensand spazieren. Und auf dem Nordpol fällt jetzt Schnee. Und tief im Titicacasee schwimmt eine lustige Forelle. Und eine hurtige Gazelle springt in Ägypten durch den Sand. Und weiter weg im Abendland schluckt jetzt ein Knabe Lebertran. Und auf dem großen Ozean fährt wohl ein Dampfer durch den Sturm. In China kriecht ein Regenwurm zu dieser Zeit 2 Zentimeter. In Prag hat jemand Ziegenpeter und in Amerika ist wer? Der trinkt grad seine Tasse leer. Und hoch im Norden irgendwo, da hustet jetzt ein Eskimo. Und in Australien, huhu, springt aus dem Busch ein Känguru. In Frankreich aber wächst ein Baum ein kleines Stück, man sieht es kaum. Und in der großen Mongolei schlägt eine Katze Hirsebrei. Und hier bei uns, da bist nun du und zappelst selber immer zu. Und wenn du das nicht tätest, wäre die Welt jetzt stiller als bisher. Das ist ein Gedicht von Eva Rechlin, das ich immer gerne in der Schule mit den Kindern besprochen habe, um deutlich zu machen, was in dieser Minute alles auf dieser Welt passiert. Und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Es passiert ja Milliarden- und Billionenfach viel mehr als das, was jetzt gerade erwähnt wurde. Und dessen könnten wir uns eigentlich mal versuchen, ab und zu bewusst zu sein, dass jetzt irgendwo in China ein Mehlsack umkippt und wir haben das nicht mitgekriegt. Bei Lukas im Neuen Testament heißt es, verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Pfennige, dennoch ist vor Gott deren nicht eines vergessen. Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser denn viele Sperlinge. Nun, was hat das Zitat mit dem, was gerade gesehen wurde, zu tun? Das, was auf der Welt alles geschieht, hat einen Beobachter, wenn man so will, wenn man die Sache dualistisch betrachtet. Und das ist Gott. Er sieht nicht nur die ganzen Vorgänge, sondern er hat sogar die Haare auf unserem Haupt alle gezählt. Das heißt, Gott oder dem Göttlichen ist all das, was geschieht, bewusst. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem kleinen Fisch, der seine Kollegen immer wieder fragte, sagt mal, was ist das Wasser? Was ist Wasser? Ich höre so viel von Wasser, das ist so geheimnisvoll. Könnt ihr mir keine Antwort geben? Nein, keine Ahnung, wir wissen es auch nicht. Aber was du machen kannst, du kannst zu unserem weisen Fisch, unserem alten weisen Fisch in der Höhle mal schwimmen und ihn fragen. Der kleine Fisch schwimmt dorthin und fragt ihn, ja, wie soll ich dir das sagen, sagt dieser weise Fisch. Das Wasser, das ist überall. Das ist unter dir, das ist neben dir. Du schwimmst in Wasser. Du kannst es vielleicht nicht sehen, aber du bist im Wasser, ununterbrochen. Damit konnte der Fisch noch nicht viel anfangen. Bei Baba hören wir, heutzutage sind viele auf der Suche nach Gott. Wo ist Gott? Er ist vor dir und hinter dir, er ist über dir und unter dir, er ist hier, dort und überall. Das ist ein Spruch, so in ähnlicher Weise, den Baba sehr oft gesagt hat. Das passt zu dieser Geschichte mit dem Fisch, der auch nicht erkennen kann, dass er im Wasser lebt. So wie wir in einer bestimmten Bewusstseinsstufe auch nicht erkennen können, dass wir in Gott leben. Um das zu erkennen, habe ich recherchiert und das Thema Erwachen gewählt. Denn Swami sagt einmal, denk daran, selbst wenn du nicht jetzt danach strebst, wirst du den Drang etwas später verspüren. Du kannst diesem Drang gar nicht entkommen. Es muss eines Tages geschehen, dieses Abwickeln der Spiralen der Täuschungen. Das heißt, es wird irgendwann einmal passieren, es geht gar nicht anders. Irgendwann wird jeder Mensch einmal erwachen. In einem alten Holzstich, da sieht man den Wanderer am Weltenrand. Und dieser Wanderer in Mönchsgewand und mit einem Wanderstab, der kraucht auf der flachen Erde und versucht, den Horizont zu durchdringen. Das gelingt ihm auch. Und er sieht hinter dem Horizont merkwürdige Formen. Platon würde das die Ideen nennen. Die Ideen und sozusagen die Blaupause für das, was auf der irdischen Welt sich realisiert. Das ist das Reich der Ideen, die dieser Wanderer hier erschaut. Wir haben eigentlich zwei Welten. Jesus hat einmal gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, von welcher Welt denn? Es ist nicht diese Welt, die wir hier sehen, sondern es ist eine Welt, die er oft mit dem Begriff das Himmelreich bezeichnet hat. Es gibt also diese Welt und das Himmelreich. Dazu hat Jesus einmal gesagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Es ist natürlich die Frage, was hat Jesus damit gemeint? Wie sollen wir wie die Kinder werden? Wir werden nicht noch einmal wie Kinder spielen können. Wir sind erwachsen geworden, aber wir haben etwas verloren, was die Kinder noch hatten. Und das ist das Bewusstsein, das noch nicht mit Denken und vorgefertigten oder definierten Gefühlen versehen ist. Die Kinder haben sozusagen noch keine Struktur, in der sie sich bewegen, sondern nehmen in einem sehr frühen Alter das, was ihnen begegnet, direkt wahr. Er sagt an anderer Stelle, lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Himmelreich. Es geht also um eine ganz bestimmte Bewusstseinsstufe. Als Kind haben die Älteren sehr wahrscheinlich so gebetet, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und ihr seht vielleicht die absolute Hingabe dieses Kindes an die Idee des Betens, das keine Gedanken hat, ob das Gebet auch ankommt und wer da das Gebet annimmt und so weiter. Es ist die völlige Hingabe, von der Jesus gesprochen hat. In der Bergpredigt sagt Jesus, selig sind die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und unsere Religionslehrer hatten früher sich immer bemüht zu erklären, was denn das soll, wer ist denn geistlich arm? Und da gibt es von Meister Eckhart eine wunderschöne Erklärung. In einer seiner Predigten sagt er, geistig arm, vielmehr ist der, der nichts will, nichts weiß und nichts hat. Und alles das so radikal, dass er nicht einmal so viel will, dass er den Willen Gottes erfüllen will. Mit anderen Worten, mystisch arm ist der, der so ist, wie er war, da er noch nicht war. Und das ist natürlich ein tiefgründiger und sehr schwierig zu verstehender Satz, so zu sein, wie wir waren, als wir noch nicht waren. Jesus, da er aber gefragt ward von den Pharisäern, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder dort oder da ist es. Denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Hier wird schon deutlich, dass dieses, mein Reich ist nicht von dieser Welt, dass diese Welt nicht sozusagen im Gegensatz zu unserer Welt steht, dass es nicht in Dualität gegenübersteht, sondern in uns ist. So hat man sich früher vorgestellt, dass das Reich der Himmel, hier ist sozusagen ein Loch in den Himmel geschnitten, damit man sieht, was da los ist, wo die Engel und die Heiligen sich schon um den Thron Gottes scharen. Und wenn dieses Loch, das in den Himmel zeigt, sozusagen geschlossen ist, dann sieht das so aus, wie es da unten aussieht, eine Erde mit einer Landschaft und mit Menschen, die normalerweise diesen Einblick nicht haben. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass das Reich Gottes gegenüber dieser Welt sozusagen eine Art Gegenstück ist in der Dualität. Aber es gibt auch eine andere Vorstellungsmöglichkeit, dass das Reich Gottes das Ganze ist, die ganze Wirklichkeit, von der Jesus spricht, und darin unsere Welt, die Dualität, nur eingebettet ist. Und wir uns durch unseren Verstand, unser Denken sozusagen ausgeschlossen haben von dem Reich Gottes, indem wir uns damit begnügen, in dieser kleinen Welt innerhalb des Reiches Gottes zu existieren. Unser Wissen und Reden erfasst nur einen Teil der Wirklichkeit. Damit ist es vorbei, wenn sich die ganze Wahrheit zeigt. Das heißt, die ganze Wahrheit ist das, was wir hier als Reich Gottes bezeichnen. Und unser Wissen und Reden bezieht sich nur auf einen ganz kleinen Teil innerhalb des endlosen Anfang und endlosen Reiches Gottes. Unsere Welt nun, diese Dualität, hat vier Prinzipien. Das ist die Polarität, die Kausalität und Raum und Zeit. Und diese Prinzipien haben folgende Konsequenzen. Die Polarität, das ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das kennen wir aus der Schöpfungsgeschichte mit Adam und Eva. Adam und Eva sind sozusagen durch den Verzehr des Apfels vom Baume der Erkenntnis in die Polarität gefallen und können ab dann Gut und Böse unterscheiden. Vorher konnten sie das nicht. Der Raum, den wir um uns herum sehen, ist geprägt von Vielfalt und Trennung. Wir sehen die tausend Dinge um uns herum und sehen, dass sie voneinander getrennt sind. Die Zeit, die Erfahrung der Zeit, ist auch eine Annahme, eine Täuschung. Wir werden nachher sehen, dass es die Zeit gar nicht gibt oder dass Swami auch sagt, dass es weder Raum noch Zeit gibt in der Wirklichkeit. Und dann haben wir das Prinzip der Kausalität, Ursache und Wirkung. Ein Dominostein fällt und eine Wirkung auf den Nächsten, auf den Nächsten, auf den Nächsten. Die Kette ist unendlich. Ein Beispiel von Ursache und Wirkung. Wir sehen hier einen Zaun, einen Bretterzaun, da fehlen einige Latten und dahinter kriecht eine Schlange. Wenn wir nun nur diesen Ausschnitt sehen würden und würden die Schlange beobachten, dann müssten wir, wenn sie zuerst in Erscheinung tritt, sagen, aha, der Kopf. Und dann sehen wir den Schwanz und schließen messerscharf, der Kopf ist die Ursache für den Schwanz. Das ist unsere Logik. Wenn wir hinter den Zaun gucken, sehen wir aber, die Schlange ist ein Ganzes. Sie ist nicht Ursache und Wirkung. Und das Gleiche könnten wir auch auf Dinge, die hier in der Welt passieren, anwenden. Wir sehen Ursachen und sehen Wirkungen und vergessen dabei, dass es sich um ein Gesamtereignis handelt, was sich auch nicht ereignet, also in der Zeit, sondern einfach da ist. Wir haben also vier Illusionen, von denen wir in der Maya gefangen sind. Das ist die Illusion von Raum. Am Beispiel des Tropfens, es fällt ein Tropfen ins Wasser und dabei springt ein Teil des Tropfens wieder hoch. Dieser obere Teil, dieser obere Tropfen hat eine Illusion von Raum, war aber gerade eben noch in der Einheit. Er hat auch die Illusion von Polarität. Er sieht sich dem Wasser gegenüber, aber nicht lange. Er hat die Illusion von Zeit, dass zwischen den Ereignissen Zeit vergeht. Und er hat die Illusion von Kausalität. Also wenn ich ins Wasser springe, kommt ein Teil von mir wieder nach oben. Ursache, Wirkung. Diese Illusionen werden nun von den Autoren, auf die ich hier eingehen möchte, in Frage gestellt. Wir haben Stephen Jourdain, einen Franzosen, er war Makler und über ihn wurde ein Buch geschrieben. Einsichten eines erleuchteten Kettenrauchers. Dann haben wir David Hawkins, der sehr viele Bücher geschrieben hat, unter anderem das Allsehende Auge. Und in Anerkennung seiner Verdienste um die Menschlichkeit wurde Hawkins geadelt und Ritter des Johanniterordens. In Seoul in Korea wurde ihm die Ehre verliehen, große Seele und führender Lehrer auf dem Weg zur Erleuchtung. Und diese Ehre, die wird nicht jedem verliehen, sondern man unterliegt in solchen Gruppierungen auch bestimmten Prüfungen. Dann haben wir Susan Siegel und mein Lieblingsautor Karl Renz, der zum Beispiel geschrieben hat, dass ich und seine Taktiken, beziehungsweise er hat das nicht geschrieben, sondern seine Satzlangs werden aufgezeichnet. Und zum Schluss die Französin Durand Serrano. Über sie wurde ein Buch geschrieben, das den kurzen Titel hat, Die Frau, die an einem ganz normalen Sommertag plötzlich keine Gedanken mehr im Kopf hatte. Auch sie wird hier zu Wort kommen. Und diese Autoren, sagen wir mal, die sprechen alle von der Wirklichkeit, in der unsere Welt nur eingebettet ist und stellen in Abrede, dass es in der Wirklichkeit Polarität, Raum, Zeit und Kausalität gibt. Und das, was sie erfahren haben, das bezeichnen sie allerdings mit ganz unterschiedlichen Begriffen. Jourdain spricht von dem unendlichen Wert, dem er begegnet ist. Hawkins sagt dazu die Anwesenheit. Susan Siegel sagt das Unendliche. Karl Renz spricht von der Quelle. Und Yolande kann sich nicht anders helfen, als nur zu sagen, diese Sache. Und diesen fünf geht es um die Aufklärung oder die Unterscheidung zwischen Illusion und Wirklichkeit, zu der uns ja Swami auch immer aufgerufen hat. Es kommen zu bestimmten Aspekten einige Zitate dieser Persönlichkeiten. Wie ist es denn? Wie läuft das Erwachen denn ab? Der Franzose Jourdain sagt, man beginnt alles gleichzeitig zu sehen, eine Milliarde Dinge gleichzeitig wahrzunehmen. Und der Reichtum der irdischen Landschaft erweist sich als schier unglaublich. Hawkins sagt, sobald sich der Zustand von Erleuchtung einstellt, gibt es einen glücklichen Augenblick, so als ob man in etwas zutiefst Vertrautes zurückkehren würde und nur vergessen hatte, wer man war. Und Yolande sagt, ich konnte nichts dagegen tun. Ich war gezwungen, alles geschehen zu lassen. Du hast keine Wahl. Und du hast da nichts auszurichten. Die Intensität sorgt selbst dafür, dass du dich nicht einmischst. Den Vorgang beschreibt Jourdain noch etwas genauer. Noch eine Sekunde vor dem Hereinbrechen des Erwachens hatte ich mich für sehr lebendig gehalten. Und nach allen gewöhnlichen Kriterien war ich tatsächlich ein junger Mann voller Leben. Als aber das Erwachen stattgefunden hatte, stellte ich fest, dass ich tot gewesen war, dass ich bewusstlos in mir selbst gelegen hatte. Im Moment des Erwachens bin ich dem unendlichen Wert begegnet. Im Vergleich zu ihm sind alle Freuden, selbst die allerwertvollsten Augenblicke des Daseins, nur Stroh. Und nicht einmal das stimmt, denn jeder Vergleich ist unzulässig. Und fast eine Häresie, so unmesslich ist der Unterschied. Ich wusste, dass ich alles zu Wissende wusste, dass ich den unendlichen Wert erreicht hatte, dass ich den Urgrund aller Dinge und meiner selbst berührt hatte. Karl Renz sagt dazu, mein Königreich ist nicht von dieser Welt, sagte jemand vor ungefähr 2000 Jahren. Das bedeutet nicht, das Königreich ist da oben im Jenseits oder wenn ihr das Richtige tut, kommt ihr auch mal dorthin. Sondern es bedeutet, mein Königreich hat nichts mit irgendeiner Vorstellung zu tun. Und Hawkins sagt, man befindet sich in einem neuen und glanzvollen Bereich und dort herrscht eine andere Dimension. Die Gegenwart eines anderen Zustandes oder einer unterschiedlichen Gegebenheit. Es erscheinen keine Geistführer, heilige Figuren oder Engelformen. Es gibt keine höheren Wesen, die einen treffen und grüßen. Das ist ja das, was in vielen esoterischen Kreisen mehr oder weniger angestrebt wird, dass man seinem Engel begegnet, dass man irgendwelchen Geistführern begegnet oder dem Idealpartner in seiner geistigen Form. Wenn ich direkt die Frage gestellt bekäme, sind Sie Gott? dann werde ich nicht ausweichen. Ich antworte ja, ich bin Gott. Das ist ganz offensichtlich, um es klarzustellen. So unerträglich solche Aussagen auch sein mögen. Was in mir brennt, verdient den Namen Gott. Und das sagt jemand, der bis dato bekennender Atheist war. Die Erfahrung der Gegenwart Gottes im Innern ist zu allen Zeiten verfügbar, wartet aber auf die entsprechende Wahl. Und diese Wahl kann nur dadurch getroffen werden, dass man alles andere als Liebe zu Gott vollständig aufgibt. In dieser Weise hätte das auch Swami ausdrücken können. Er hat es mit anderen Worten gesagt. Rückblickend sagt Jourdain, ich war nichts als Meinung, nichts als Ideologie. Ich war eine unüberschaubare Masse von intellektuellen Überzeugungen, die sich um ein zentrales Vorurteil herumgruppierten, welches ich, gotteslästerlich, ich nannte. Jede Anschauung, jede Ideologie, jede Philosophie ist ein Schwindel und zudem eine Halluzination. Der große Vorwurf, den ich Gott mache, ist der, dass er eine dritte Person ist. Das ist unzulässig. Gott, das bin ich. Ich kann daher nicht an einen Gott glauben, der ein anderer ist, der außerhalb dessen ist, was ich bin. Swami sagt es auch, denen, die zu mir kommen, sage ich, du als Körper, Geist und Seele bist Maya, eine bloß vorübergehende Illusion. Was du wirklich bist, jetzt und in alle Ewigkeit, ist Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit. Du bist der Gott dieses Universums. Betrachtet ein Individuum nicht nur als Individuum, es hat Gott als Realität in sich. Seid euch dessen bewusst. Die Welt, die das Ego sich vorstellt, ist eine Projektion seiner eigenen Illusion und wirklich willkürlich angenommenen Standpunkte. Eine derartige Welt existiert nicht. Solange du dich für eine Person hältst, hast du keine Zeit, dich tief auf die Empfindung und die unmittelbare Wahrnehmung einzulassen, weil du ganz in deiner Vergangenheit und Zukunft, deinen Gedanken und Gefühlen befangen bist. Du lässt den gegenwärtigen Augenblick nicht wirklich leben, nicht wirklich sein. Statt im Fluss zu sein, unterhältst du eine Beziehung zu dir selbst. Und diese Person, die du zu sein glaubst, reißt alles an sich und möchte es in ihrem Sinne verändern. Auch Swami spricht ja von den drei Personen. Die Person, die wir glauben zu sein, die Person, die andere glauben, dass wir sie sind, und die wirkliche Person. Das wird immer wieder auch von Swami gesagt. Er sagt, das Universum ist eine von Gott ausgehende Illusion. Dieses Leben wird nun in dem permanenten, immer präsenten Gewahrsein und der unendlichen Weite, die ich bin, gelebt. In diesem Zustand gibt es absolut keinen Bezugspunkt. Das Unendliche ist sich immer seiner selbst gewahr. Niemals kommt ein lokalisierbares Ich ins Spiel. Es wird deutlich, dass es nicht nur kein Ich, sondern auch keinen anderen gibt. Swami sagt das ähnlich, das Individuum existiert nur in deiner Vorstellung. in deinem Verstand. Es ist nur eine Illusion. Es ist nicht real. Wenn das eine Selbst überall ist, wenn es eins ist ohne ein zweites, wo ist dann ein Individuum? Und noch einmal Susan Siegel. Aus der Perspektive des Unendlichen ist es völlig offensichtlich, dass das individuelle Selbst überhaupt nicht existiert. Die Vorstellung, dass wir ein Selbst haben, welches die Dinge kontrolliert oder der Handelnde hinter unseren Handlungen ist, ist absurd. Das individuelle Selbst ist nichts weiter als nur eine Vorstellung davon, wer wir sind. Oder das Ego ist nicht schlecht und auch kein Feind, sondern lediglich eine Illusion, die losgelassen werden muss, sodass etwas weit Besseres sie ersetzen kann. Ich finde, das ist auch ein sehr wichtiger Gedanke, weil in unseren Kreisen und auch in anderen Kreisen immer wieder gesagt, wir müssen das Ego bekämpfen, das böse Ego. Oder wir führen bestimmte Handlungen auf das Ego zurück. Das und das getan, was schlimm ist, er muss von seinem Ego gelenkt worden sein, er muss es bekämpfen. Es ist nicht zu bekämpfen, sondern es muss herausgefunden werden, dass das Ego eine Illusion ist. Und Illusionen, wenn man das erkannt hat, fallen von alleine weg. Hawkins sagt noch, in Wirklichkeit gibt es so etwas wie ein Ego nicht. Es ist lediglich eine Illusion, es besteht aus einer Anhäufung willkürlicher Standpunkte, die durch Denkprozesse aufgebaut und durch Gefühle und Emotionen mit Kraft erfüllt werden. Wir erinnern uns, dass Swami unser Denken, unsere Gefühle und Emotionen beherrscht sehen möchte. Er fordert uns auf, das Denken zu beherrschen, unsere Gefühle zu beherrschen, unsere Emotionen zu beherrschen. Man erkennt, dass sich alle Phänomene aus sich selbst ereignen und nicht als Folge der Willensausübung eines inneren Ich. Dann wird klar, dass man Zeuge der Phänomene ist und nicht deren Ursache oder Täter. Vor dem Erwachen war ich meine Identität. Nach dem Erwachen habe ich entdeckt, dass ich grundlegend identitätslos bin. Jetzt noch. Ich erkannte, dass alles von einem unsichtbaren Handelnden ausgeführt wird und schon immer ausgeführt worden ist. Dieser Handelnde ist immer der Handelnde gewesen. Das persönliche Selbst war niemals der Handelnde. Swami bringt auch oft das Bild von Marionetten oder noch öfter von, ihr seid meine Instrumente. Das müssen wir uns einfach als Bild auch mal einprägen, dass es ja so sein kann, dass wir in dieser Weise von Gott gelenkt werden. Und Marionetten haben normalerweise kein Bewusstsein, dass sie gelenkt werden. Und sie finden es auch nicht schlimm, dass sie gelenkt werden. Das ist halt so. Und wenn wir die Idee des persönlichen Selbst aufgeben könnten und uns als gelenkte Instrumente Gottes sehen könnten, dann würde es eigentlich keinen Unterschied machen, außer im Bewusstsein, dass wir unsere Handlungen anders einschätzen. Swami sagt, ihr seid nur eine Marionette, er hält die Fäden. Ein anderes Beispiel ist ein Uhrwerk. Dieses kleine Rädchen mag glauben, es handelt alleine. Aber es ist nur ein Teil eines ganz umfangreichen, sehr komplizierten Uhrwerks und läuft so rund, wie es das gesamte Uhrwerk bestimmt. In diesem Uhrwerk gibt es keine Individualität. Der Glaube, dass es einen Täter hinter den Taten, einen Denker hinter den Gedanken, einen Fühlenden hinter den Gefühlen gibt, dieses sind Illusionen. Auch Swami sagt, Erfolg oder Misserfolg wird durch das Göttliche bestimmt. Betrachtet euch nicht als die Handelnden. Entwickelt die Überzeugung, dass das innewohnende Bewusstsein euch leitet und befähigt zu handeln. Du hast keine Beziehung zu diesen Aktivitäten, die man Taten nennt, und zu ihren Folgen, die du nun fälschlich als wirklich ansiehst. Du bist nicht der Handelnde, du bist nur der Zeuge, der Sehende. Das, was Swami uns immer wieder sagt in vielen seinen Ansprachen, das finden wir in den Erfahrungen dieser fünf, sagen wir mal, modernen Mystiker bestätigt. Die haben es nicht anders erfahren als das, was Swami uns versucht zu vermitteln. Swami sagt, was immer ihr tut, betrachtet es als Gottes Werk. Alles geschieht entsprechend dem Willen Gottes. Lebt nicht in der Illusion, euer Wille allein könne die Dinge bewegen. Wenn das der Fall wäre, warum seid ihr dann nicht in der Lage, bestimmte Ereignisse in eurem Leben zu beeinflussen? Begreift, dass alles gemäß dem göttlichen Willen geschieht. Was immer geschieht, entspricht Gottes Willen. Ihr haltet euch aufgrund eures Ego für den Handelnden. Ihr seid nicht der Handelnde. Wo seid ihr? In Wirklichkeit seid ihr nicht vorhanden. Es ist euer inneres Selbst, eure innere Stimme, die wirklich auf Situationen reagiert. Ihr kennt vielleicht diesen berühmten Spruch von Buddha: Ereignisse tragen sich zu, Taten werden getan, doch es gibt niemanden, der je eine Tat verrichtete. So, jetzt noch etwas Theoretisches oder Anschaulicheres, als es nur Zitate sind. Swami spricht oft davon, dass die Dualität, in der wir leben, ein Traum ist. Wenn ich nachts träume, dass mich ein Wolf frisst, so stelle ich morgens mit Erleichterung fest, dass sowohl der Wolf als auch das gefressene Ich unwirklich sind. Ich erkenne, dass ich sowohl der Wolf wie auch sein Opfer bin. Beides sind meine Traumschöpfungen. Swami vergleicht Wirklichkeit und Dualität auch mit einem Film. Er sagt, Wirklichkeit ist die Leinwand. Sie ist immer da und unterliegt keinen Veränderungen. Dualität ist die Illusion des Films, der bereits fertig ist. Auch ein ganz wichtiger Aspekt: wenn der Film fertig ist, dann ist das, was darauf im Film abläuft, auch schon fertig. Und es muss keine Zeit ins Spiel kommen, um den Film ablaufen zu lassen. Nur die Zuschauer dieses Films oder diejenigen, die in dem Film selber spielen, die empfinden so etwas wie Zeit. Swami sagt, Gott ist die Leinwand, die materielle Welt ist der Film. Während der Vorstellung wird die Leinwand zur verborgenen Wirklichkeit und die materielle Welt zu einer das Göttliche überlagernden Täuschung. Aber die Leinwand ist das Wirkliche. Was sich darauf abspielt, ist das Leben, welches nur eine begrenzte Wirklichkeit besitzt. Eine dritte Vergleichsebene für Wirklichkeit, Dualität ist das Schauspiel. Die Wirklichkeit, das unveränderliche Selbst, nimmt verschiedene Rollen an. Der Schauspieler spielt seine Rolle, ist sich aber bewusst, dass alles nur ein Spiel ist. Es ist sein Spiel. Die Rolle ist sein Geschenk, die Worte sind von ihm geschrieben, er führt Regie, er bestimmt Kostüm und Dekoration, Gesten und Worte, Auftritte und Abgang. Ihr müsst eure Rolle gut spielen, um seinen Beifall zu erhalten, wenn der Vorhang fällt. Da kommt natürlich auch dann der freie Wille ins Spiel oder die Frage danach. Es heißt, sagt Karl Renz, der Teufel hat den freien Willen geschaffen, um dich beherrschen zu können. Denn freier Wille ist die Idee, dass es dich als Getrenntes gibt. Das ist eine diabolische Idee. Nur wenn es dich als Getrenntes gibt, gibt es freien Willen, Gewissen, Verantwortung. Erst dann gibt es den ganzen Höllenzauber. Und Jolande sagt, alles hängt also davon ab, was dir das Leben jeweils präsentiert. Und ob es sich eher innen oder eher außen abspielt, es ist immer diese Sache, die da macht, was sie will und dich tun lässt, was sie will. Nicht du entscheidest das. Swami hat den Studenten einmal gesagt, Studenten, begreift, dass es keinen freien Willen für Individuen gibt. Viele verschiedene Beschränkungen sind ihnen auferlegt. Gott allein besitzt einen total freien Willen, alle anderen sind in der einen oder anderen Weise gebunden. Wir dürfen das natürlich jetzt nicht so verstehen, dass Gott diesen Willen sozusagen häppchenweise ausübt. Jetzt will er das, jetzt will er das, jetzt muss er das arrangieren. Dieser freie Wille ist sozusagen von Gott einmal als, ja, in gewisser Weise als Schöpfungsakt getätigt worden, wird aber nicht stündlich wieder geändert. Das sagt auch Karl Renz, Gottes Wille geschieht immer. Wenn du das bist, was du wirklich bist, passiert alles, weil es aus dir kommt. Aber wenn du dich als Ich betrachtest, passiert nie das, was du willst. Dann passiert immer das, was die Quelle will, nie das, was du willst. Es geschieht immer, was du in deiner göttlichen Essenz willst, aber nie das, was du als menschliches Ich willst. Und Hawkins dazu noch, allein durch sein bloßes Sein erfüllt jedes fühlende und nicht fühlende Wesen den Willen Gottes. Das hatte ich auch schon mal in einem anderen Zusammenhang irgendeiner Konferenz dann gesagt. Das, was geschieht und was auch jetzt in der Welt geschieht oder auch in der SSIO oder sonst wo, geschieht nicht gegen den Willen Gottes. Das ist nicht möglich. Wir können uns höchstens fragen, was will Gott mit uns anstellen, mit den Ereignissen, denen wir jetzt gerade begegnen. Alle Vorstellungen darüber, das spirituelle Erwachen zu erreichen, basieren auf der Annahme, dass es jemanden gibt, ein Ich, das die Praktiken ausführen und somit das Ziel erreichen kann. Doch dieser jemand existiert nicht. Das ist jetzt eine sehr wichtige Sache. Es wird ja gefragt, was können wir dann machen, um zu erwachen? Auch Hawkins sagt, Wahrheit wird von selbst offenbar. Sie ist nicht etwas, was man erreichen oder sich erarbeiten müsse. Und Jourdain genauso, man muss sämtliche Absichten und Pläne aus sich tilgen, auch die allererhabensten. Man bewegt sich nicht auf das Erwachen zu, damit etwas passiert. Denn sobald man die leiseste Begründung entdecken kann, weshalb man den Weg zur Erleuchtung eingeschlagen hat, dreht man ihr den Rücken zu. Also selbst unsere guten Absichten laufen dem entgegen, was wir wollen. Es ist hilfreich, sich daran zu erinnern, dass Erleuchtung nicht etwas ist, das gefunden, gesucht, erreicht, gewonnen oder besser besessen werden kann. Jeder Versuch, Erwachen durch Eigenwillen und Anstrengung zu erlangen, verstärkt den Glauben, dass es ein Ich gibt, das dies erarbeiten könnte und kann ein gewichtiges Hindernis für das gottgegebene Erwachen sein. Das haben wir auch bei Meister Eckhart gefunden und bei den Mystikern. Die unendliche Anwesenheit ist immer anwesend und ihre Erkenntnis ergibt sich von selbst, sobald die Hindernisse, die dieser Verwirklichung im Wege stehen, ausgeräumt sind. Die Wolken hinwegzuziehen bewirkt nicht, dass die Sonne scheint, sondern offenbart lediglich das, was bisher verborgen war. Deshalb ist spirituelle Arbeit in erster Linie damit verbunden, das, was man zu wissen glaubt, aufzugeben. Ihr betet nicht zur Sonne, damit sie ihre Strahlen auf euch fallen lässt, nicht wahr? Scheinen ist ihre Natur, sie tut es immer. Entfernt die Hindernisse zwischen euch und der Sonne und die Strahlen werden euch treffen. Es gibt ja die Zen-Geschichte, wo ein Schüler seinen Meister fragt, was kann ich denn tun, damit ich Erleuchtung erlange? Dann sagt der Meister, du kannst gar nichts tun. Du kannst auch nicht bewirken, dass die Sonne aufgeht. Aber wozu mache ich denn die ganzen Übungen? Fragt er danach. Ja, sagt er, damit du, wenn die Sonne aufgeht, auch wach bist. Jetzt noch einmal zusammengefasst in der Dualität. Entfalten sich die Ereignisse nach und nach. Wir erfahren Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Alle Dinge sind voneinander getrennt. Wir erfahren Vielheit. Wir erfahren uns als Ich und sind von den anderen getrennt. Wir erleben uns als Handelnde. Wir erleben einen freien Willen. Wir unterscheiden zwischen Ursache und Wirkung. Das ist ja das, was jedem bekannt ist und was wir auch laufend praktizieren. In der Wirklichkeit aber heißt es zu denselben Punkten, es gibt keine Zeit, alles ist gleichzeitig da, es gibt nur ein einziges Ereignis. Es gibt keine getrennten Dinge, alles ist eins. Beispiel Uhrwerk. Wir haben keine Identität und es gibt auch keine anderen. Wir sind nicht die Handelnden. Es gibt nur den Willen Gottes. Nichts verursacht irgendetwas, alles ist schon da. Die Aussagen sagt Swami in ganz unterschiedlichen Formen und will uns damit zeigen, dass unsere Sicht, die wir in der Dualität pflegen, nicht der Wirklichkeit entspricht. Nochmal das Zitat. Denk daran, selbst wenn du nicht jetzt danach strebst, wirst du den Drang etwas später verspüren. Du kannst diesem Drang nicht entkommen. Es muss eines Tages geschehen, dieses Abwickeln der Spiralen der Täuschung. Mit diesem Satz möchte ich die Präsentation beenden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Sai Ram.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist dieser Vortrag von Norbert Nikolaus zum Thema Erwachen zu Ende. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich für heute Ihre Evelyn Seliger. Der